Hölderlin. 250 Jahre Poesie.
Der neu eröffnete Hölderlin-Turm. Eine Führung in 4 Teilen. Im 3. Teil sind wir im Sprachlabor, in welchem der Besucher lernen kann, mit Rhythmus und Klang die Sprache selbst zu erkunden.
Bei Sprache als Ereignis geht es vor allem darum, wie Hölderlins Verse dann wieder gesprochen werden. Also diese Frage, wie spricht man die? So, dass darin Hölderlins Arbeit am Versmaß, an den Klängen, an dem ganzen Bau seiner Gedichte, dass dem gerecht wird. Und das ist eine Frage, mit der sich ganz, ganz viele Schauspieler und Sprecher beschäftigt haben und tatsächlich auch dran abgearbeitet haben. Und wir zeigen das hier an einem Beispiel an Hölderlins Gedicht Wie wenn am Feiertage, das wir von unterschiedlichen Sprechern und Schauspielern haben einsprechen lassen und dazu eben auch sich filmen haben lassen, weil für uns die Frage spannend war, lesen die das im Sitzen, lesen sie es im Gehen, lesen sie es im Stehen, wie liest man das? Also jetzt nicht nur allein von den Betonungen her und von der Rezitation, sondern eben auch von der ganzen Performance, die damit verbunden ist, so ein Gedicht zu interpretieren.
Wie wenn am Feiertage das Feld zu sehen. Ein Landmann geht des Morgens, wenn aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen. Die ganze Zeit und fern noch tönet der Donner. In sein Gestade wieder tritt der Strom und frisch der Boden grünt und von des Himmels erfreuendem Regen der Weinstock trauft und glänzend in stiller Sonne stehen die Bäume des Haines. Um es für jeden verständlich zu verpacken, geht es hier sehr spielerisch zu. Das Soundboard zum Beispiel sieht aus wie ein DJ-Pult mit kleinen Emojis drauf.
Wir haben aber auch ganz spielerische Dinge hier mit dabei im Sprachlabor, wie beispielsweise dieses Soundboard. Ein Soundboard ist eigentlich was man aus dem DJ-Bereich kennt, wo man so verschiedene Tasten hat und hinter jeder Taste liegt ein anderer Takt, ein anderer Rhythmus oder ein anderer Sound eben. Bei uns im Sprachlabor liegen hinter den Tasten jeweils Ausschnitte aus Hölderlins Versen, die von verschiedenen Sprechern eingesprochen wurden und eben in ganz unterschiedlichen Stimmlagen. Mal laut, mal leise, mal eher energisch und mal eher pathetisch, mal flüsternd und mal relativ gemäßigt, ruhig, gelassen. Und man kann sie hier ja ganz unterschiedlich miteinander kombinieren und kann das dabei dann auch aufnehmen und sich sozusagen seinen eigenen Hölderlin-Sound zusammenstellen.
Und das Sprachlabor hat sogar seinen eigenen Super Mario.
Genau, es ist eigentlich Super Mario, nur als Super Hölderlin. Und es gibt es gibt nicht so viele Hindernisse, Pilze und sonstiges, was man von Super Mario kennt, sondern es gibt vor allem Hölderlins Verse, in denen die betonten Silben gleichzeitig mit Hindernissen verbunden sind und um über die drüber zu kommen, muss man so einen Fußpad bedienen und tatsächlich eben springen. Man kann das auch mit der Hand machen, aber man kann es auch mit dem Fuß machen und damit kommt man automatisch da hinein, dass man Hölderlins Gedichte nach ihrem Versmaß skandiert. Ähnlich wie das Hölderlin selbst auch schon gemacht haben soll, der beim Schreiben das Versmaß seiner Gedichte immer auf den Tisch geklopft haben soll. Ja. Das kann man bei uns auch an anderer Stelle machen, in denen man den Versen lauscht und ihren Rhythmus danach klopft. Aber im Jump'n'Run ist es so ein bisschen spielerischer und man kommt automatisch mit hinein, weil man ja über die Hindernisse irgendwie drüber kommen muss. Sonst ist der Hölderlin halt bald sehr unglücklich. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen schon viele junge Leute hier im Hölderlin-Turm gesehen und insbesondere hier im Sprachlabor, was ich eine super schöne Sache finde, weil das war uns ganz arg wichtig bei der neuen Dauerausstellung, dass wir vor allem auch das junge Publikum, die Studierenden, aber auch die Schüler, also das junge Tübingen mit ansprechen.
An den Wänden sehe ich Holztäfelchen mit furchteinflößenden Floskeln wie Jambus, Tucheus, Dactylus oder auch elegisches Distichon. Aber kann der Literaturunterricht nicht vielleicht auch Spaß machen?
Genau, Metrik im Schulunterricht ist oft so ein bisschen die Fleißarbeit, jetzt noch das Versmaß des Gedichts rausarbeiten. Und ich glaube, hier in dem Raum zeigt man, dass es auch Spaß machen kann, dass man das auch spielerisch angehen kann. Und vor allem zeigt man aber auch, dass es tatsächlich ganz viel mit einem Gedicht macht, dieses Versmaß. Das ist eigentlich die Grundlage dessen ist, wie dieses Gedicht klingt, wie es wirkt, wie es aufgemacht ist. Gerade bei Hölderlin geht es tatsächlich sehr oft zunächst mal darum, wie klingt dieses Gedicht? Wie arbeitet es mit Betonungen? In welche metrischen Muster fügt es sich ein, bevor Hölderlin dazu kommt, sich zu überlegen, wie klingen denn, also welche Worte benutze ich denn letztlich? Also ganz oft macht es sich tatsächlich erstmal eine Notiz dazu, in welchem Vers, in welcher Strophe, mit welcher Metrik er arbeiten möchte, bevor er anfängt, das wirklich zu schreiben. Also das ist tatsächlich die Grundlage. Es ist nicht eine Nacharbeit. Und jetzt gucke ich auch noch, dass ich das ins richtige Versmaß reinbekomme, sondern es ist eher der Anfang von allem, es ist der Keim des Ganzen so.
Bei den kreativen Spielen werden Hölderlins Gedichte geradezu seziert.
Und das kann man hier im Sprachlabor, glaube ich, auch ganz gut sehen, wenn man sich so ein bisschen das Versmaterial von Hölderlin nimmt und daran arbeitet. Wir haben zum Beispiel da auch so eine Anwendung, wo man tatsächlich also genau das hat, so Vorbilder, Schablonen, in denen das Versmaß schon notiert ist. Hölderlin hat das tatsächlich auch selber gemacht, dass er häufig auf antike Versmaße zurückgegriffen haben. Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Schablone, eine Vorlage, die ich mir nehme und zu der, auf deren Grundlage ich dann das Gedicht entwickle. Beispielsweise ein elegisches Distichon oder eine alkäische Ode. Das sind alles antike Muster, die Schriftsteller verwenden, um einen bestimmten Klang zu erzeugen, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen und eben auch ein bestimmtes Muster zu zitieren. Das ist natürlich auch immer Zitat, was dadurch passiert. Und hier kann man eben zum Beispiel auch, hier hat man einmal die Metrikvorlage zum Beispiel und muss dann tatsächlich selber anfangen, die Silben zu zählen. Also wie viele Silben hat eine Strophe, wie viele Wörter kriege ich da unter in einem Vers und die Betonungen zu zählen und wirklich auch ein bisschen zu knobeln. Also auch das bedeutete Gedichte schreiben, zu knobeln. Welche Worte kann ich verwenden, wie viele Silben habe ich zur Verfügung, um genau das Muster eines Distichons oder einer Ode oder eines Pentameter oder eines Hexameters zu treffen. Also das ist tatsächlich auch ein bisschen Mathematik gewesen und das sieht man bei uns im Sprachlabor auch. Also da kann man tatsächlich auch versuchen, Verse zu zählen, Silben zu zählen, Betonungen zu bestimmen und dann zu gucken, wie kriege ich das in die richtige Schablone rein. Oder daran zu arbeiten, wo in einem Gedicht die Zeilenumbrüche gesetzt werden, also die Versenden. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Sache. Weil bei Hölderlin die Versenden oft völlig irritierend, ja unvermittelt sind. Also oft nicht da, wo man sie vermutet, nicht da, wo der Satz eigentlich aufhört oder sich ein Versende anbietet, sondern Hölderlin arbeitet ganz viel mit Enchantements, die auch was ganz Besonderes aus den Gedichten machen, die oft im Nachhinein eine Zweideutigkeit hervorrufen. Ganz prominent macht er das zum Beispiel in seinem berühmten Gedicht Hälfte des Lebens. Die Mauern stehen, Versende, sprachlos und kalt im Winde, wieder Versende, klirren die Fahnen. Und ich glaube, würde man das auf Anhieb so machen und ganz intuitiv würde man die Versenden hier nicht so setzen, wie sie Hölderlin gesetzt hat. Aber gerade dadurch, dass er die Verse da bricht, wo man es am wenigsten vermutet, entsteht tatsächlich so eine Art Nachhall, so ein Klirren, entsteht auch so ein bisschen eine Zweideutigkeit über allem. Weil man den Vers erst zu Ende liest, ihn deutet und im Nachhinein kriegt er nochmal eine andere Bedeutung.
Das war der dritte Teil der Führung Hölderlin-Turm. Im letzten Teil geht es weiter mit Hölderlins Sprache.